Deutschlandfunk. Der Tag.
Just over a week ago, many have declared that this candidacy was dead. Now we're very much alive.
Das kann man wohl sagen. Sehr lebendig wirkt die Kampagne von Joe Biden plötzlich wieder. Dabei wirkte Obamas Vizepräsident im großen Feld der US-Demokraten vor kurzem doch noch so gut wie geschlagen. Die Vorwahlen in einigen wichtigen Bundesstaaten zeigen jetzt, das große Comeback beim Super Tuesday war kein Strohfeuer. Ist damit klar, es läuft im November auf das Duell Biden gegen Trump hinaus? Das frage ich gleich Christoph von Marschall vom Tagesspiegel. Er war lange Korrespondent in Washington. Dringend müssen wir heute auch mal wieder nach Afghanistan schauen, wo die USA ausgerechnet die radikal-islamischen Taliban zum Partner für eine friedliche Zukunft machen wollen, während aber die Regierung in Kabul ausgerechnet in diesem kritischen Moment einmal mehr ins politische Chaos stolpert. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 11. März 2020. Ich bin Jasper Barenberg. Für Joe Biden war das Vorwahlrennen der US-Demokraten bisher eine recht brutale Achterbahnfahrt. Lange war er klarer Favorit, dann aber schnitt Biden bei den ersten Vorwahlen miserabel ab, wurde von vielen schon abgeschrieben. Aber er kriegte die Kurve, triumphierte letzte Woche beim Super Tuesday und räumt jetzt auch bei der nächsten großen Vorwahlrunde ab. So viel Selbstbewusstsein hat Uncle Joe dabei offensichtlich schon getankt, dass er seinem linken Konkurrenten Bernie Sanders und dessen Anhängern schon nahelegt, sich einzureihen und in Zukunft zusammenzuarbeiten.
I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy and their passion. We share a common goal and together we'll defeat Donald Trump. We'll defeat him together.
Christoph von Marschall war Korrespondent in Washington. Heute habe ich ihn in seiner Redaktion beim Berliner Tagesspiegel am Telefon erreicht und ich habe ihn gefragt, wie wichtig ist dieser Sieg für Joe Biden jetzt?
Sehr wichtig. Es setzt seinen großen Erfolg aus dem Super Tuesday fort. Da ist er sozusagen wieder auferstanden. Und das bedeutet auch letzten Endes, dass eine Vorentscheidung gefallen ist und niemand sich so richtig vorstellen kann, wie Bernie Sanders ihm jetzt noch die Kandidatur streitig machen kann. Rechnerisch ist das möglich, aber vom Momentum her ist Joe Biden im Moment weit, weit vorne und niemand sieht so richtig, wie sich das noch ändern kann.
Und das liegt ja auch daran, dass Bernie Sanders sich öffentlich noch gar nicht geäußert hat nach dieser Serie von Niederlagen, die er jetzt hat einstecken müssen. Also das spricht auch ein bisschen dafür, dass es eng wird für ihn zu dem Zeitpunkt, wo wir jedenfalls sprechen. Viele der Beobachter haben ja jetzt vor allem und in erster Linie auf und nach Michigan geschaut, diesen Industriestaat im mittleren Westen. Für viele ein wichtiger Indikator, gerade in dieser Frage, wer der stärkere Kandidat, wenn es dann gegen Donald Trump gehen könnte. Ist das richtig, so genau nach Michigan zu schauen?
Ja, das ist ein strategisch wichtiger Staat aus mehreren Gründen. Erstmal, wenn wir mal auf die Endwahl schauen, sowohl 2016 wie 2020, also nicht um den Ausscheidungswettbewerb innerhalb einer Partei, sondern bei der Hauptwahl 2016 waren drei Staaten ausschlaggebend, alle im mittleren Westen, oben an den großen Seen. Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Alte Arbeiterstaaten, die früher immer für die Demokraten stimmten und die Donald Trump überraschend gewann. Und man kann so hart sagen, Donald Trump ist Präsident geworden, weil er überraschend diese drei Staaten gewonnen hat. Ohne diese drei Staaten hätte er keinen Weg zur Präsidentschaft gehabt. Und das war damals diese Überraschung. Als es aber damals, 2016, um die Frage ging, damals Hillary Clinton gegen Bernie Sanders. Wer gewinnt Michigan? Damals hat noch Bernie Sanders gewonnen, weil er bei diesen enttäuschten Arbeiterwählern, soweit sie noch bei den Demokraten sind, sozusagen mehr Sympathien weckte als Hillary Clinton. Und das ist diesmal umgekehrt. Jetzt hat Joe Biden gezeigt, dass er eine größere Resonanz bei enttäuschten weißen Arbeitern hat oder dieser Art der Bevölkerung. Das sind nicht nur Arbeiter, das sind zum Teil auch die Bewohner von Kleinstädten, weiße, ältere. Und deswegen ist das so wichtig, dass Joe Biden das zeigen kann, weil das gleichzeitig auch den Glauben daran stärkt, dass die Demokraten unter einem Kandidaten Joe Biden Michigan, einen der drei entscheidenden Staaten auch in der Wahl 2020, wieder zu den Demokraten holen kann und dort dem Präsidenten Trump Paroli bieten kann.
Dann lese ich, Bernie Sanders hat bei den Frauen ein Problem. Das könnte, glaube ich, auch noch relevant werden. Und in den Mittelschichtvororten, nenne ich es jetzt mal, rund um Detroit beispielsweise, wo die Demokraten ja entscheidende Stimmen dann Trump in der Endabrechnung im November abluchsen wollen. Also da kann man viel beobachten in Michigan, was dann relevant spannend und entscheidend und wichtig für den November sein wird.
Ja, wenn man jetzt mal die Lehren über die Wählerschaften, die dem einen oder dem anderen zuneigen, aus dem Super Tuesday und aus dieser Wahl zieht, über aus allen Vorwahlen, die wir erlebt haben, dann kann man ganz groß sagen, die Wähler, die unter 40 Jahre alt sind, die jüngeren Wähler, die haben ihre Sympathien eher bei Bernie Sanders. Das nützt ihm aber nicht so wahnsinnig viel, weil die jungen Leute in viel geringerer Zahl zur Wahlurne gehen als die älteren Leute. Die zweite Unterscheidung ist, dass Joe Biden die afroamerikanischen Wähler zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz auf seiner Seite hat. Bernie Sanders kann bei schwarzen Amerikanern nicht punkten. Bernie Sanders hat zwar die Hispanics eher als Joe Biden, aber da ist die prozentuale Differenz nicht ganz so groß. Und Joe Biden hat die Frauen. Und die Frauen sind ja mindestens eine genauso große Wählergruppe wie die Männer. Manchmal sagt man auch eine leicht größere Wählergruppe als die Männer. Und das ist auch, könnte auch entscheidend sein, dass das diese Gewinnkoalition zusammenbringt, was Joe Biden da gezeigt hat, mit der er Trump schlagen kann, eher als Bernie Sanders.
Nun ist bisher immer noch erst knapp die Hälfte der regulären Delegiertenstimmen für diesen Nominierungsparteitag im Juli ausgezählt und vergeben. Trotzdem muss man ja festhalten, Bernie Sanders ist erheblich ins Straucheln gekommen. War es das jetzt schon für ihn?
Rechnerisch war es das noch lange nicht, weil man das rein rechnerisch noch in anderen Staaten aufholen kann. Wenn man aber jetzt über politische Realitäten redet, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt auf einmal eine Situation eintritt, dass Bernie Sanders die nächsten anstehenden Staaten erstens überhaupt gewinnt und wenn er sie gewinnt, mit ganz, ganz, ganz hohem Vorsprung gewinnt. Nicht? Er muss ja, um diesen Delegiertenvorsprung von Joe Biden wettzumachen, den kann er rechnerisch wettmachen, aber dazu musste er mit hohem Vorsprung die nächsten Wahlen gewinnen. Und das ist eben doch sehr, sehr fragwürdig, ob ihm das gelingen kann, so wie er bisher aufgetreten ist und so wie wir bisher gesehen haben. Er wird sicher immer mal wieder einzelne Staaten gewinnen. Er hat ja auch in der Nacht zu heute von den 6 Staaten 2 gewonnen, nämlich North Dakota und Washington State. Und Joe Biden hat 4 gewonnen. Aber es verschiebt sich sozusagen mit jedem Wahltag im Moment etwas.
Die Dynamik
noch mehr zugunsten von Joe Biden. Und wir haben in einer Woche wieder so ein Mini-Tuesday mit Vorwahlen in wichtigen Staaten, mit in mehreren wichtigen Staaten. Dazu gehören Florida, dazu gehören Ohio, dazu gehört Illinois. Das sind auch Staaten, die jeweils dreistellige Zahlen von Delegierten zu vergeben haben. Wenn sich sozusagen nächste Woche das wiederholt, was wir in der letzten Nacht gesehen haben, dass Joe Biden gegenüber Bernie Sanders so ein 2/3 zu 1/3 Vorsprung hat, dann muss man wirklich sagen, dann ist das im April gelaufen. Und das hätte für die Demokraten einen Vorteil. Alle haben sich ja die Sorgen gemacht, ob diese Spaltung zwischen dem linken Parteiflügel, der Bernie Sanders eher zustrebt, und den sogenannten Moderaten, dass das die Demokraten so tief spaltet und auch diese Spaltung in die Länge zieht, dass das negative Auswirkungen auf den Wahltag hat. Wenn sich die Kandidatenfrage doch jetzt schon relativ früh entscheiden würde, ich sag mal noch im Laufe des April, dann ist die Zeitspanne, in der man diese Spannungen noch heilen und überwinden kann, wesentlich länger. Und auch das wäre günstig für die Demokraten in der Auseinandersetzung mit Donald Trump.
Wir sind ja schon jetzt an einem Punkt, dass Joe Biden so viel Selbstbewusstsein gesammelt hat, so wie es für ihn die letzten Wochen gelaufen ist, dass er schon die Anhänger und Aktivistinnen von Sanders lobt, dass er die quasi zur Zusammenarbeit einlädt, jedenfalls betont, wir haben doch ein gemeinsames Ziel, nämlich Donald Trump am Ende zu schlagen. Ist das auch ein Signal in diese Richtung, was Sie ansprechen? Also um alles zu tun, damit nicht diese Spaltung in der Wählerschaft, in der eigenen Anhängerschaft sich jetzt noch weiter vertieft.
Ja, er tritt so präsidial auf, weil er sich das erlauben kann mit seinem Vorsprung, weil es auch nützlich ist für die Partei und weil er damit eben früh dieses Angebot macht, mit mir könnt ihr gewinnen. Aber es hat natürlich auch eine defensive Seite. Es ist jetzt nicht nur ein Zeichen für Stärke, sondern dieser große Absturz von Joe Biden zum Jahresbeginn, der hat ja doch ein bisschen gezeigt, es ist ja nun auch nicht so, dass für die demokratischen Wähler der Joe Biden wie der ideale Kandidat aussieht. Sondern die haben an ihm Zweifel, sie haben an Bernie Sanders Zweifel. Und mitten in diesen Zweifeln, wer ist denn der Bessere, wer ist der Richtige, die versucht er natürlich auch auszuräumen, indem er sagt, hört mal, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Nicht? Also guck doch jetzt mal gar nicht so genau darauf, was mich von Bernie Sanders unterscheidet, sondern ich bin jetzt vorn und wenn wir überhaupt gewinnen wollen, können wir das nur zusammen. Am besten einigen wir uns schon jetzt. Also da mit dieser Art von Rhetorik bedient er sein eigenes Interesse, möglichst schnell die Entscheidung hinter sich zu bringen und das erst dann wird. Und er verbindet damit das Parteiinteresse, dass die Spaltung nicht anhalten soll. Aber dass er so argumentiert, ist jetzt nicht nur ein Zeichen von Stärke, sondern es zeigt eben auch nochmal die Zweifel, die es doch lange auch in der Demokratischen Partei gab, ob Joe Biden der richtige Kandidat ist.
Die Sorge ist doch, dass am Ende die Anhänger von Bernie Sanders nicht Joe Biden wählen würden und dann, dass damit die entscheidenden Stimmen fehlen in den entscheidenden Staaten in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, um eben Donald Trump zu schlagen. Wie groß ist diese oder wie berechtigt ist diese Sorge, dass das nicht hinhaut?
Ihre Frage hat sozusagen zwei Teile. Die erste, ist es möglich? Darauf würde ich antworten, ja, es ist möglich. Wird es auch geschehen? Das hängt davon ab, wie sich die beiden Seiten nun verhalten. Die positive Seite, sage ich jetzt mal, schauen wir mal auf die 2008er Wahl. Ein langer Wettkampf zwischen Barack Obama und Hillary Clinton. Hillary Clinton will ihre Niederlage nicht eingestehen, zieht das sozusagen bis zum Ende der Vorwahlen durch. Und alle sagen, um Gottes Willen, jetzt ist dieses Hillary Clinton-Lager und dieses Barack Obama-Lager so gespalten. Die haben das hingekriegt und haben dann einen glänzenden demokratischen Wahlsieg im Herbst 2008 gemeinsam, wenn man so will, hingelegt. Da haben natürlich noch andere Dinge dazu beigetragen, wie die Weltfinanzkrise und so weiter. Aber ja, das ist ein Beispiel, wie es geht. 2016 ist das Gegenbeispiel. Wir haben einen langen Zweikampf zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders. Bernie Sanders möchte seine Niederlage nicht eingestehen, ist auch nicht bereit, seine Wähler dazu nun wirklich auf eine überzeugende Weise aufzurufen, dass wir jetzt die Einheit brauchen. Und da zieht sich die Spaltung so hin, dass das sicher dazu beigetragen hat, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Aber das ist vermeidbar. Gerade weil man diese 2016er Erfahrung auch als eine Warnung hat, könnte das eben vielleicht sowohl Bernie Sanders dazu bringen, diesmal klarer dazu aufzurufen, dass bitte auch seine Anhänger den demokratischen Kandidaten unterstützen und wählen sollen. Und vielleicht gibt es eben auch einem Teil der Bernie Sanders Anhänger zu denken. Aber Sie haben auf einen wichtigen Punkt noch hingewiesen. Das wissen wir aus den Umfragen. Unter den Leuten, die Joe Biden gewählt haben, sagt ein ganz hoher Anteil, was ist ihre Motivation? Wir müssen geeint in diese Wahl gehen und wir müssen den Kandidaten wählen, der die besten Chancen hat, Donald Trump zu schlagen. Bei den Bernie Sanders Wählern sagen die meisten auf die Frage, warum sie abstimmen, weil ich einen Kandidaten haben will, der ideologisch mit mir übereinstimmt. Also da ist dieses Einigungsprinzip, hat überhaupt nicht den hohen Stellenwert, den unter Biden hat. Und das ist sozusagen das kleine Warnzeichen.
Sprechen wir noch über Joe Biden als einen möglichen Kandidaten gegen Donald Trump. Zu seinen Stärken wird ja gezählt, dass er kumpelhaft ist, volksnah, dass er als Brückenbauer gilt, das Land zusammenführen kann, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber seine Schwächen sind ja auch offensichtlich. Kann es Joe Biden reißen, dieser, sag jetzt mal etwas despektierlich, dieser alte weiße Mann, der ja auch dadurch aufgefallen ist, dass er sich durch TV-Auftritte gestolpert hat, dass ihm manchmal der Faden verloren geht und dass er auch verbale Aussetzer hatte durchaus?
Das sind genau die Risiken. Also von der Sympathieseite her kann er das gut schaffen, Donald Trump zu schlagen. Das ist sozusagen dieser nette Großvatertyp, zu dem man eine gewisse Sympathie empfindet, der seinerseits Empathien äußern kann für die kritischen Wählerschichten, wie die weißen Arbeiter, die Angst vor Abstieg haben und so weiter. Aber zu den großen Schwächen gehört eben seine Unberechenbarkeit oder seine Anfälligkeit für Fettnäpfchen. Das ist immer wieder passiert in Wahlkämpfen. Joe Biden tritt ja nicht zum ersten Mal an. Der ist sozusagen seit 1988 immer wieder im Rennen um die Präsidentschaft gewesen und ist jedes Mal früh ausgeschieden oder nie richtig zum Favoritenstatus gekommen, eben weil er sich grobe Schnitzer geleistet hat. Und er hat den Spitznamen Joe Biden mit dem Foot in Mouth, also jemand, der sozusagen seinen Fuß im Mund hat und sich durch entweder ein zu lockeres Mundwerk oder weil er sich nicht gut ausdrückt, immer wieder selber ein Bein stellt. Das ist ein Risiko. Und dann haben die Republikaner bereits angefangen und eine Frage ist, ob das auch Bernie Sanders in seiner verzweifelten Lage jetzt tun wird. Wir haben ja am Sonntag eine TV-Debatte zwischen den beiden. Und auch da ist ja die Frage, wie aggressiv Bernie Sanders vorgeht und ob er jetzt Vorwürfe von den Republikanern übernimmt. Also im Moment der Hauptvorwurf ist, der Joe Biden ist gesundheitlich nicht in der Lage, das durchzustehen. Und dann zeigt man so Videosequenzen, wo er die Augen halb geschlossen hat und so ein bisschen senil aussieht. Oder man versucht, irgendwelche Häppchen aus einer Debatte rauszuschneiden, die es so aussehen lassen, als könne er die richtigen Worte nicht finden oder könne sich nicht erinnern. Also sei sozusagen halb dement. Das ist im Moment die Angriffsstrategie der Republikaner, die sich auf einen Kandidaten Joe Biden einstellen, dass sie ihn als senilen Mann mit Demenzanfällen vorstellen, ein viel zu großes Risiko für den wichtigsten Job in den Vereinigten Staaten oder vielleicht auf der Welt.
Oder wie Donald Trump sagt, eben Sleepy Joe.
Ja, Sleepy Joe, genau. Der verschlafene Joe Biden, das ist ja noch fast nett, wenn ich die anderen Begriffe Demenz und Senil daneben stelle.
Gut, und es wird ja wahrscheinlich noch heftiger werden, wenn wir mal einen Augenblick unterstellen, dass es am Ende Joe Biden werden wird. Im November, worauf kommt es dann am Ende an?
Das Wichtigste ist in Amerika immer, welche Seite ihre potenziellen Wähler besser dazu motivieren kann, tatsächlich an der Wahlurne zu erscheinen. Also nicht nur in Umfragen zu sagen, den finde ich besser, sondern man muss dann auch tatsächlich kommen. Und Joe Biden hat es jetzt nicht so sehr darauf angelegt, durch eine aggressive Gegenüberstellung mit Donald Trump die Wähler an der demokratischen Basis anzusprechen, sondern er ist halt mehr dieser Typ, der auf die Mitte zielt und als der Vernünftigere, der Sympathischere, wenn ich es mal so sagen will, ihr könnt dieselbe gute Wirtschaft haben, aber mit nicht so viel Drama und unnötigen Konflikten, wie er das unter Donald Trump hat.
Also ich rette die Seele der Vereinigten Staaten. Das war ja
ein Slogan. Ja, aber ich rette nicht nur die Seele, sondern ihr könnt auch denselben Erfolg haben, nicht? Denn das ist ja wichtig. Donald Trumps wichtigstes Wahlkampfargument ist, wir wissen nicht, ob das durch Corona jetzt beeinträchtigt wird, aber bisher ist, die Wirtschaft unter mir läuft wesentlich besser. Nicht? Und das ist ja nicht ein Seelenrettungsargument, sondern ein Portemonnaie-Argument. Guckt in eure Portemonnaies, nach 4 Jahren Donald Trump geht es den meisten Amerikanern besser. Und das ist ein sehr gefährliches Argument für die Demokraten. Und die Demokraten, die müssen klar machen, wir werden den Wirtschaftserfolg nicht durch dramatische Steuererhöhungen oder dramatische Ausweitungen der Staatsausgaben gefährden, sondern wir verhalten uns genauso vernünftig, jetzt mal so gesprochen. Da werden natürlich nicht alle mit darüber einstimmen, dass die Wirtschaftspolitik von Donald Trump vernünftig sei. Aber wenn man diesem Gedanken mal folgt, ihr könnt dieselbe gute Wirtschaft auch mit uns haben, aber wir machen das viel vernünftiger, wir brechen nicht so viele Konflikte mit unseren Verbündeten oder im Land vom Zaun und es wird alles wieder etwas gesitteter. Und dann kommen noch die Wähler, auf die Sie abgehoben haben mit Ihrem Hinweis, die Seele der Demokratie, des demokratischen Amerika, den Anstand retten. Das ist auch ein wichtiges Argument, aber es würde nicht alleine reichen, um das Wirtschaftsargument ineffektiv zu machen.
Nach und nach sollen Soldaten der USA und ihrer Verbündeten aus Afghanistan abziehen. Im Gegenzug verpflichten sich die radikal-islamischen Taliban, mit der afghanischen Regierung Friedensgespräche zu führen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Vereinbarung zwischen den Taliban und den USA. Der UN-Sicherheitsrat unterstützt diesen Plan. Schritt für Schritt soll so die Gewalt in Afghanistan enden. Als wäre das nicht schwierig genug, herrscht in Kabul gerade jetzt das politische Chaos. Nach den Präsidentschaftswahlen hat die Wahlkommission Präsident Ashraf Ghani im Amt bestätigt. Doch auch sein langjähriger Rivale Abdullah Abdullah, bisher eine Art Geschäftsführer der Regierung, hat sich als Präsident vereidigen lassen. Martin Gerner ist Journalist, aber auch Fotograf und Filmemacher. Vor allem aber ist er seit vielen Jahren immer wieder in Afghanistan unterwegs. Grüß dich, Martin.
Hallo.
Präsident Ghani hat sich ja erst geweigert, jetzt aber eine wichtige Bedingung für Verhandlungen mit den Taliban erfüllt. Einem Austausch von Gefangenen hat er zugestimmt. Nach und nach will er bis zu 5000 inhaftierte Taliban freilassen. Allerdings reicht das den Taliban nicht, haben sie heute erklärt. Heißt das jetzt aus den geplanten innerafghanischen Friedensgesprächen zusammen mit den Taliban in Oslo wird erst einmal gar nichts?
Wenn ich Prophet wäre, könnte ich Ihnen darauf klar antworten. Aber jeder Tag, jede Stunde bringt Neues in dieser Sache. Im ersten Schritt hat er jetzt gesagt, ab Samstag eigentlich kommen täglich 100 Taliban-Insassen frei unter Kriterien und vor allen Dingen unter dem Versprechen, die Gewalt täglich substanziell, wie es heißt, und überprüfbar zurückzufahren gemäß dem Abkommen von Doha. Und dann in einem zweiten Schritt, wenn innerafghanische Gespräche gestartet sind, die restlichen 3.500, diese Gefangenen sind natürlich ein wichtiges Faustpfand für innerafghanische Gespräche, wie Sie schon angedeutet haben, damit er nicht alle Trümpfe von Anfang an aus der Hand gibt. Ein Streitpunkt sind jetzt ganz konkret, wer dort übergeben wird. Die Taliban sagen, ja, die Liste der 5000 Gefangenen, die haben wir der US-Regierung übergeben und die ist so mit diesen Namen zu erfüllen, ohne Kompromisse über Namen. Dazwischen kommt jetzt der Streit. Die afghanische Menschenrechtskommission, die unabhängige, sagt, Moment, liebe afghanische Regierung, wir wollen auch als Menschenrechtskommission etwas für vertrauensbildende Maßnahmen in diesem Friedensprozess tun, aber bitte keine Taliban, die Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Die dürfen weder nach afghanischem Recht noch nach internationalem Völkerrecht ausgetauscht werden. Und da haben wir schon wieder einen großen Konfliktpunkt, der ungeklärt wert ist für die nächsten Tage.
Spricht alles dafür, dass dieser Vertrag, den die Amerikaner in Doha mit den Taliban geschlossen haben, keine gute Basis ist, jedenfalls nicht so weit abgestimmt mit der afghanischen Regierung, die ja außen vor war, dass es jetzt losgehen kann?
Ja, worauf die Taliban vertrauen dürfen, trotz allem, ist ein großer Wunsch in beiden Teilen dieser gespaltenen Regierung oder längst einer Hälfte, die, das kann man so sagen, einen kleinen Putsch innerhalb der Regierung gemacht hat. Man muss sich das so vorstellen, diese Regierungsfäden, die Sie angesprochen haben, dass Olaf Scholz im deutschen Kontext von einem Tag auf den anderen sagt, ich mache jetzt eine eigene Regierung auf. Das Problem in Afghanistan mit dieser Regierungskrise ist, dass ein großes Risiko einer instabilen Institutionen und Regierung auch zu einem bewaffneten Konflikt führen könnte. Der Hintergrund ist der, dass Abdallah möglicherweise Teile des Militärs sozusagen auf seine Seite ziehen könnte. Das weiß man nicht. Aber die Vorgänge sind äußerst besorgniserregend. Es ist auch besorgniserregend, dass es der US-Regierung nicht gelungen ist, Abdallah von seiner Gegenregierung abzubringen. Sie haben zwar gesagt, ja, wir unterstützen Ghani, wir sind Gegenversuche einer Doppelregierung. Warum ist das so wichtig? Diese Doppelregierung macht den Taliban leichteres Spiel. Die Taliban sagen jetzt schon, diese Regierung ist eine Regierung, die das afghanische Volk nicht aus ihrer Sicht vertreten kann. In dem Moment, wo diese Regierung uneinig auftritt, sich untereinander noch bekämpft, kein klarer Adressat an die Taliban-Seite ist, selbst unter amerikanischer Vermittlung, ist es ein großes Risiko, dass diese afghanische Regierung und das System implodiert.
Aber jetzt haben wir über zwei Riesenhürden gesprochen bisher. Das eine ist schon bei den Voraussetzungen für den Start der innerafghanischen Friedensgespräche gibt es massive Konflikte zwischen der afghanischen Regierung und den Vertretern der Taliban. Die Taliban sagen, Moment, ihr solltet 5000 freilassen, bevor es überhaupt losgeht. Die Regierung sagt in Gestalt von Ashraf Ghani, wir fangen mal mit einigen an, mal sehen, welche genau das sind. Da gehen wir nicht nach eurer Liste. Und dann, wenn wir sprechen, sukzessive weitere. Das ist der eine Konflikt. Der andere ist, es gibt den Präsidenten und den Gegenpräsidenten. Jetzt hat heute Ashraf Ghani ja Abdullah für abgesetzt erklärt. Aber das nehme ich an und entnehme ich deinen Worten, ist jetzt noch nicht die Lösung des Konfliktes. Also wie kann es bei diesen beiden Riesenhürden, die wir jetzt schon besprochen haben, überhaupt vorangehen bei dem, was da eigentlich das Ziel ist, nämlich endlich zu einem Art gesellschaftlichen Austausch über die Bedingungen für ein Ende der Gewalt zu kommen?
Es kann von Seiten der afghanischen Regierung nur funktionieren und sozusagen in diesem demokratischen System, was Afghanistan und die internationale Gemeinschaft seit 2001 versucht haben aufzubauen, wenn gewisse Egoismen und gemeint ist hier der faktische Premier, der Vize Abdallah, wenn er zurücksteckt. Das hat auch die US-Regierung zu erkennen gegeben, schadet allen Seiten. Und es macht, wie gesagt, das Spiel der Taliban.
Beim letzten Mal hat es ja geklappt. Beim letzten Mal war der Konflikt ein ähnlicher, wenn ich das richtig erinnere. Und da haben die Amerikaner Abdullah, den ich immer Abdullah nenne, du Abdallah, überzeugt, dass er sowas wie ein Ministerpräsident wird oder Regierungsgeschäftsführer. Und damit hat er sich einverstanden erklärt, dieses Mal nicht.
Der Kompromiss vor 5 Jahren, den John Kerry unterzeichnet hat in Kabul, war eine Regierung der nationalen Einheit. Wenn man so will, eine große Koalition. Das hatte Afghanistan noch nie. Das konnte im Grunde auch nicht funktionieren mit den ganzen ethnischen Vorbehalten, mit den persönlichen Rivalitäten, mit den angesprochenen Egoismen. Und es hat nicht funktioniert. Nicht nur hat es nicht funktioniert, sondern innerhalb, und das ist das institutionelle Problem, innerhalb einer Regierung, eines Regierungssystems, das an sich schwierig genug schon ist und das die Amerikaner aber 2001 mit favorisiert haben, haben sich parallel Institutionen gebildet. Es gibt in vielen Behörden, in vielen Unterämtern hat die eine Seite von Präsident Ghani wie die Gegenseite von Abdallah hat dieselben Ämter zweimal besetzt, sodass man gegeneinander arbeitet. Die Bevölkerung ist dessen seit langem schon ist es leid, weil es ein effektiv weniger produktives Regieren auch zu Nutzen der Bevölkerung produziert. Aus diesen Egoismen muss man raus. Die USA, auch die internationale Gemeinschaft, die Europäer haben mittlerweile Ghani anerkannt. Wenn Abdallah dieses Spiel weiter betreibt, dann, wie gesagt, steht dieses Afghanistan, wie wir es in den letzten 18 Jahren gekannt haben, von seiner Stabilität auf dem Spiel. Das muss allen bewusst sein. Interessant ist, dass keiner ihn zur Raison bringt, auch weil er natürlich in Afghanistan die Unterstützung anderer hat. Also der Vizepräsident Dostum, der Usbeken-General, ehemaliger Warlord, vor einigen Wochen noch auf Seiten Ghanis, hat sich auf seine Seite geschlagen. Und all diese Führer, ethnischen Führer, haben natürlich auch ihre Truppen im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich. Da liegt das gefährliche Spiel.
Und wenn es so viel Fraktionen gibt, verschiedene innenpolitische Schwierigkeiten und Konflikte zwischen all diesen Gruppen. Das ist ja eigentlich nur gespiegelt in diesem Machtkampf an der Spitze. Können wir jetzt schon darüber reden, ob es grundsätzlich denkbar und vorstellbar wäre, mit den Taliban sich nun auch noch zu einigen über so etwas wie einen gesellschaftlichen Frieden?
Naja, das ist dieser Druck, der eben besteht. Um Abdallah herum, aber auch in der afghanischen Gesellschaft, gibt es einen erheblichen Druck auf Ghani, diese Gespräche zu beginnen. Jedem Afghanen, auch gerade der politischen Klasse, ist klar, das hat mit Kompromissen etwas zu tun. Es gibt erhebliche Demonstrationen, Aufrufe, Proteste im Netz, in Zivilgesellschaft, auf den Fernsehsendern, in politischen Diskussionen, auch von Frauen, die sagen, wir sind nicht bereit aufzugeben, was als Errungenschaften auch für uns da ist in den letzten Jahren. Aber jedem ist zugleich klar, die afghanische Verfassung zum Beispiel, wenn diese innerafghanischen Gespräche bestehen, die wird sich verändern. Da wird man gewisse Abstriche machen müssen. Das große Problem an dem, was wir besprechen, ist, dass der US-Sonderverhandler Khalilzad zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen Konnex aufgegeben hat, von wegen Abzug der Amerikaner, Truppen, die das Land ja auch faktisch unsicher machen. Also es sollen innerafghanische Gespräche losgehen. Die Taliban sagen Waffenruhe, komplette Waffenruhe erst am Ende der innerafghanischen Gespräche, während sie gleichzeitig wie jetzt auch ihre Kämpfe in den Provinzen fortsetzen. Ghani sagt, das ist keine Grundlage. Wir möchten einen Beleg für vertrauensbildende Maßnahmen, in dem eine Waffenruhe schon früher eintritt. Erst dann können wir uns fair gegenüber sitzen. Und es fehlt tatsächlich die Stärke, die USA hatten. Die Glaubwürdigkeit hat auch auf Seiten der Ghani-Regierung gelitten. Man hat jetzt zum Beispiel dieses Dekret zur Freilassung der Taliban-Gefangenen. Das soll der UN-Sicherheitsrat, soll der oberste Richter in diesem Verfahren darüber sein. Wir wissen selbst, wie zerstritten der UN-Sicherheitsrat in allen großen Kriegsinstanzen, Syrien etc., Libyen im Moment ist. Also da haben viele Leute etwas auf Papier geschrieben, das von dem erst bewiesen werden muss, dass es sich diplomatisch durchsetzen lässt. Auch würde ich mir wünschen, denken, vorstellen, dass die Europäer hier klarer das Wort erheben. Immerhin, das darf man nicht vergessen, wir reden von einem Afghanistan, dessen Streitkräfte ausschließlich vom Westen finanziert sind, die USA fast zu 100%. Ein Rest kommt noch von den Europäern. Das heißt, wir haben ein eigenes Interesse, dass dieses Afghanistan stabil bleibt.
Die USA ziehen sich mehr und mehr daraus. Wer also im Himmelswillen, möchte ich sagen, soll diesen Knoten jetzt durchschlagen?
Nochmal, wenn ich eine Antwort hätte, dann wären wir etwas schlauer. Ich glaube, noch sagen zu können, dass Präsident Ghani natürlich enorm unter Druck ist. Wenn er jetzt diese Gespräche mit den Taliban, vertrauensbildende Maßnahmen in diesem Sinne, auch nicht annähernd andeutet, dann besteht das Risiko, dass er zwar seinen Posten offiziell behält, dass aber faktisch einige Leute aus seiner Regierung ausscheiden und dann eventuell doch in das Abdallah-Lager gehen. Es gibt jedenfalls Tendenzen auch des ehemaligen Präsidenten Karzai, hinter den Kulissen so etwas wie eine Interimsregierung, eine neue zu schaffen, die dann den Taliban mehr entgegenkommt und die diese Krise noch einmal verschärfen könnte. Es ist auch denkbar, dass Karzai sozusagen das an Abdallah vorbeitut. Und einerseits ist es logisch, dass die internationale Gemeinschaft, die gesagt hat, seit mehreren Jahren schon, nicht nur oder spätestens mit dem Abzug des Militärs am Afghanistan ist so souverän, wie wir es lassen wollen. Wir bezahlen die Streitkräfte im Wesentlichen noch. Ansonsten ist Afghanistan souverän. Man kann da jetzt nicht mit voller Wucht wieder rein und bestimmen, so wird es gemacht. Auf der anderen Seite zeigt sich ganz eindeutig, dass die afghanischen Instanzen und Gesellschaft selbst keine Autorität haben, die beide Streitseiten anerkennen. Das ist das große Problem und ich kann Ihnen keinen Königsweg sagen. Wir müssen die nächsten Tage da verfolgen.
Das war der Tag an diesem Mittwoch, den 11. März 2020. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.